Bevor ich jetzt zur Predigt komme, der Titel der Predigt heute lautet Eine Kultur der Nachfolge. Es gibt verschiedene Kulturen. Es gibt probiotische Kulturen. Das sind Kulturen, die pro Bio, also fürs Leben sind. Und wir wollen gemeinsam schauen, ob wir vielleicht so eine probiotische Kultur sein könnten. Bevor wir einsteigen, möchte ich so eine Frage in den Raum stellen. Was fällt dir ein, wenn du das Wort Kirche hörst? Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Wow, Lobpreis. Der Papst, der Dom.
Jesus.
Jesus? Wow. Alle anderen haben so nix da, ja?
Jesus in uns, Gott, Kirche ist in uns.
Kirche ist in uns. Ja, wir sind Kirche, super. Liturgie. Spannend. Noch jemand, der bei Kirche sofort irgendwie eine Assoziation hat? Kann ja auch sein, was? Bunte Bilder. Ja. Schönes Gebäude. Cool.
Erfrischung.
Hey, wir lesen hier so unterschiedliche Sachen. Das Coole ist, wenn ich das Wort Kirche höre, dann habe ich tatsächlich eine Bibelstelle im Kopf, wo ich denke, das triggert was bei mir. Und wir wollen jetzt gemeinsam diese Bibelstelle lesen. Das ist nämlich aus Apostelgeschichte 2, eine sehr bekannte Bibelstelle. Wir lesen sie hier aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und Lukas schreibt, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Also ich wiederhole nochmal, sie kamen Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich finde diesen Text total spannend. Es ist, finde ich, so ein Perspektivwechsel. Wir haben jetzt so ein bisschen gesammelt, was verbindest du mit Kirche? Da kamen Sachen zusammen wie der Dom, der Papst, Liturgie, Gebäude, bunte Fenster, Gemeinschaft kam auch mit auf, Christus. Also da kamen so viele verschiedene Aspekte rein. Was ich so spannend finde, ist, dass Lukas hier in der Apostelgeschichte Kirche beschreibt und er beschreibt keine Sonntagsveranstaltung, denn viele von uns setzen Gemeinde oder Kirche mit Gottesdienst gleich. Ich gehe in die Kirche. Ich gehe in die Gemeinde. Das ist so eine Örtlichkeit, da gehe ich hin. Sondern er beschreibt eine Gemeinschaft, die 24/7, also rund um die Uhr, in gelebter Nachfolge verharrte. Also das ist so spannend, weil wir lesen hier einen Text, der findet direkt nach Pfingsten, findet diese Beschreibung statt. Und was in Pfingsten entsteht, dieses Apostel sind da, Heiliger Geist kommt, da entsteht kein Verein, da entsteht nicht eine Struktur, sondern da entsteht eine Bewegung. Und da kommt etwas in Bewegung. Und Lukas beschreibt in diesen kurzen Versen, woraus diese Bewegung bestand und was diese Bewegung bis heute ausmachen kann. Was diesem Text vorausgeht, ist, dass Lukas beschreibt, wie etwa 3000 Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. wie etwa 3000 Menschen, die an Pfingsten zusammengekommen waren, sich Jesus zugewandt haben und sich neu bekehrt haben. Und er beschreibt, wie daraus die Urgemeinde in Jerusalem gewachsen und weiter entstanden ist. Da sind Menschen, die sind jüdisch geprägt, die kennen sich aus in den Heiligen Schriften, die kennen sich aus, die suchen, die wollen ein gottgefälliges Leben führen. Da sind Menschen, die ihr Leben Jesus geben. Da sind Menschen, die in einen Aufbruch hineinkommen, ohne eigene Gebäude. Also die haben dann nicht direkt gesagt, da ist ein Kirchengebäude, das mieten wir jetzt an und treffen uns alle nur da, ohne Struktur von oben, sondern da sind Menschen, die zusammengeführt werden vom Heiligen Geist. Da sind Menschen, die zusammengeführt werden von Gott. Gott ruft sie, Gott verändert sie und Gott stellt sie zusammen. Und Lukas beschreibt hier also kein Ereignis, nicht einfach nur so einen kleinen Punkt in der Weltgeschichte, sondern er beschreibt, wie etwas in Bewegung kommt. Er beschreibt eine anhaltende Praxis. Er beschreibt eigentlich ein Idealbild für uns. Und ich habe vorhin gefragt, was macht für dich Kirche aus? Dieser Bibeltext drückt für mich tiefste Sehnsucht aus. Ich habe eine Sehnsucht, das zu erleben. Ich habe eine Sehnsucht, es nicht nur zu erleben, im Sinne von passiv lehne ich mich zurück und gucke mir das Ganze an, sondern ich habe eine Sehnsucht, es zu leben. Jetzt wollen wir mal reinschauen, was sind denn so die vier Säulen, die in diesem Text beschrieben werden, die vier Säulen, die diese Gemeinschaft ausgemacht haben. Das ist einmal die Gemeinschaft, die Lukas da beschreibt. Es ist Lehre, die diese Gemeinschaft ausgemacht hat. Es ist das Gebet und es ist die Mission. Und diese vier Bereiche möchten wir uns jetzt gemeinsam nochmal weiter anschauen. Wir fangen mit der Gemeinschaft an. Ich finde es so spannend zu sehen in diesem Text, den Lukas da geschrieben hat, dass es eben nicht um eine Örtlichkeit geht, nicht um einen Programmpunkt geht, sondern dass es wirklich darum geht, hey, Nachfolger Jesu sind nicht allein. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann kannst du keine Insel sein. Ob ich will oder nicht, als Nachfolgerin Jesu werde ich automatisch in eine Familie hineingezogen. Ich bin automatisch Teil einer Gemeinschaft. Ich bin automatisch Teil eines Leibes. Eines Gesamtleibes auf der ganzen Welt, aber idealerweise auch eines lokalen Leibes. Nachfolge geschieht nicht allein. Nachfolge Jesu kann gar nicht alleine gut gehen, nicht über einen langen Zeitraum. Was uns Lukas hier beschreibt, ist, dass die Urchristen zusammenkamen und zwar hingen die irgendwie ständig miteinander rum. Und wir müssen uns das nochmal vor Augen malen. Wir sprechen hier nicht von einem kleinen Klüppchen. Wir sprechen hier nicht von einem kleinen, netten Club, von einem kleinen, netten Verein. Wir sprechen hier von mehreren tausend Leuten, die es geschafft haben, ihrer Sehnsucht Raum zu geben und zu sagen, wir kommen zusammen, wir gehören zusammen, wir verpflichten uns einander. Eine Gemeinschaft von mehreren tausend Leuten, die ihren Alltag konsequent miteinander lebten, die Besitz und Mahlzeiten radikal miteinander teilten. Das klingt ganz schön kommunistisch und sozialistisch, oder? Mich fordert das total heraus. Und gleichzeitig bringt es irgendwas in mir zum Klingen. Und ich merke, das kitzelt was in mir. Ich mag meine Sachen ganz gerne. Und ich mag die ganz gerne auch für mich behalten. Und wenn da etwas im, also, und gleichzeitig ist da auch was in mir, das sagt, ich mag gerne großzügig sein. Ich mag gerne weitergeben. Ich mag gerne austeilen. Beides ist in mir. Und die Herausforderung ist, welcher Seite möchte ich Raum geben? Und welche Seite möchte ich sagen, Heiliger Geist, komm da rein? Wir lesen, dass Gemeinschaft nicht ein Sonntagsphänomen war. Dass Gemeinde nicht bedeutete, ja gut, einmal eine Woche sehen wir uns. Sonntags könnte ich von, sagen wir, 10 bis Können wir uns auf 11:30 einigen, weil um 12 steht das Mittagessen auf dem Tisch? Habe ich auch schon so erlebt. Leib Christi zu sein bedeutet nicht, wir fokussieren uns auf einen Punkt die Woche und da spielen wir miteinander Kirche, sondern es bedeutet, wir schaffen Raum für Beziehung. Wir schaffen Raum, miteinander unterwegs zu sein. Und ich denke mir, wir leben heute in einem Zeitalter, da können wir so easy peasy miteinander kommunizieren. Mal eben eine Nachricht schreiben, mal eben einen Anruf tätigen. Das hatten die damals, Spoiler Alert, noch nicht. Und trotzdem haben mehrere tausend Leute es geschafft, miteinander Leben zu teilen, voneinander zu wissen, wem es wie geht, um einander unterstützen zu können. Da war Raum für Authentizität. Da war Raum für echte Gemeinschaft. Da war auch Raum dafür, nicht einfach nur, ich ziehe mir meine Sonntagskleider an und ihr seht nur meine positiven Seiten von mir, sondern da war Raum für, hey, da habe ich Defizite. Da erlebe ich Schmerz. Da erlebe ich, dass ich mich hängen gelassen fühle. Da war Raum für all das. Und wir sind als Vineyard ganz tief davon überzeugt, dass es diesen Raum braucht, damit eine Gemeinschaft langfristig sich gut miteinander entwickeln kann. Und dass es eben nicht reicht, einmal die Woche als Gottesdienstbesucher, das ist nämlich auch so ein witziges Ding, so ein Besucher ist ja auch was eher Passives. Dass es nicht reicht, dass wir als Gottesdienstbesucher zusammenkommen, sondern dass wir eigentlich sagen, wir wollen eine Gemeinschaft sein. Eine Gemeinschaft, die gemeinsam auf Jesus schaut, aber eine Gemeinschaft, die sich auch dazu entscheidet, miteinander und füreinander Verantwortung mit zu übernehmen. Und es ist in der Vineyard, ich habe früher mal so gedacht, so Hauskreis, damit kannst du mich total ablöschen. Mit dem Wort Hauskreis, da assoziiere ich persönlich roten Tee, der mir Magensäure verursacht. Irgendjemand erzählt mir, wie ich mein Leben zu leben habe. Dann beten wir mal eben noch kurz. Wir haben noch 3 Minuten und dann geht man wieder auseinander. Das ist das, womit ich so Hauskreis verbinde. Oder auch, da gibt es einen Club, in den ich super gerne würde, aber der ist schon voll. Das verbinde ich auch mit Hauskreis. Und wir haben in der Vineyard eher diese Überlegung, Kleingruppe als Ort, an dem wir miteinander Leben teilen. Kleingruppe als Ort, wo die Authentizität leben kann, wo wir Glauben miteinander teilen, wo wir unsere Höhepunkte miteinander teilen, unsere Erfolge miteinander feiern, wo wir aber auch unsere Herausforderungen, unseren Schmerz miteinander teilen, wo wir gemeinsam hinschauen, was bewegt mich in eine positive Richtung, was zieht mich runter. Und Kleingruppen, Lebensgemeinschaften als Ort ganz konkret, da zeigt sich wirklich, ob diese Kultur der Authentizität, dass wir gehören zueinander, weil Christus uns zueinander gestellt hat, ob das wirklich lebt, ob das probiotisch ist. Im Sinne von, es dient unserem Leben, es nährt unseren Glauben, es ermutigt uns, es baut uns auf. Gemeinschaft, die sich aneinander verschenkt. Gemeinschaft, die sich einander hingibt, auch wenn's mich persönlich was kostet. Und so ist die Frage, Gemeinschaft und ich, wo teile ich mein Leben wirklich? Nicht nur meinen Sonntag. Wo bin ich mit anderen Christen unterwegs? Wo bin ich authentisch? Wo dürfen Menschen in mein Leben schauen und auch in mein Leben hineinreden? Wo öffne ich den Raum dafür? Wo öffne ich den Raum, dass mir geholfen wird? Wo öffne ich den Raum, dass ich meine Ressourcen einbringen kann, dass ich helfen kann? Wo öffne ich den Raum, dass Menschen hinter meine Kulissen schauen dürfen? Das einfach mal als Frage beim Punkt Gemeinschaft mitnehmen. Der zweite Punkt, den Lukas beschreibt, ist die Lehre, die Dache. Gemeinschaft, Koinonia, hatten wir gerade gelesen, Lehre, die Dache. Lukas schreibt, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und an der Stelle merken wir einfach, Glaube, Nachfolge, Jesus wirklich nachzufolgen, das braucht ein Fundament. das braucht nicht nur einfach ein Gefühl. Ich finde es super, dass wir in Kirche auch Raum für Gefühle haben. Ich bin so aufgewachsen, dass Gefühle immer sehr negativ bewertet worden sind. Und das finde ich Quatsch. Gott hat Gefühle erfunden. Er hat sich dabei offensichtlich was gedacht. Gefühle gehören zu meinem Leben dazu. Und zwar die ganze Range an Gefühlen. Von Wut, Ärger, Frustration bis hin zu Euphorie, Jubel, Freude. Alles ist Teil unseres menschlichen Lebens. Und alles davon hat Jesus übrigens auch selber gelebt und gezeigt, wenn wir in die Evangelien schauen. Insofern möchte ich Gefühle nicht wegreden. Bitte hört das nicht so. Aber unser Leben in der Nachfolge braucht ein tiefes Fundament, auf dem wir sicher stehen können, wenn unsere Gefühle auch mal Achterbahn fahren. Und das ist nämlich mehr als nur, ach, ich fühle jetzt, dass Jesus mich liebt. Sondern da braucht es ein theologisches Fundament. Da braucht es zum einen die Bibel als Fundament und zum anderen, dass wir die Bibel mit der Brille Jesus lesen, kennenlernen und vertiefen. Das trägt uns nämlich durch. Ich bin gerade in einer Lebensphase, in der meine Hormone richtig Achterbahn fahren. Die Menopause klopft an und ich habe früher mal gedacht, ist doch nicht so wild. Doch, ist es. Also, es ist eine massive Herausforderung. Und ich merke, ich bin in einer Lebensphase, in der ich auf meine Gefühle nicht so sehr Wert legen sollte. Denn meine Gefühle sagen mir an einem Tag, es ist alles verloren, es ist alles ganz furchtbar, es geht hier gar nicht weiter. Und können mir 12 Stunden später schon wieder sagen, das Leben ist so wunderschön. Was kostet die Welt? Lasst sie uns aus den Angeln heben. Das ist alles Teil meines Lebens. Das Leben als Nachfolger Jesu braucht noch mehr. Und da möchte ich mich darauf stellen. Ich glaube, David war es, der Psalmist, der gesagt hat, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und so ist es unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu, tiefer dieses, also wenn du ein Haus bauen willst, habe ich gehört, habe noch nie gemacht, aber habe ich gehört, dass es ein gutes Fundament braucht. Und es ist deine Aufgabe, als Bauherr dafür zu sorgen, dass dein gescheites Fundament hinkommt. Das kannst du nicht outsourcen. Da kannst du nicht sagen, kann da jemand anders mal gucken, dass ich ein gutes Fundament habe, sondern es ist unsere Aufgabe, selber dafür zu sorgen, dass unser Fundament dick genug ist, dass es uns durchträgt, wenn die Gefühle sagen, so, ne? Und da ist es nämlich unsere Herausforderung, unsere Aufgabe miteinander auch wirklich, uns auszurichten auf Jesu Worte und Wirken. Sie sind der Maßstab für uns, dass wir uns wirklich ausrichten an Jesu Worten und Wirken, nicht an Meinungen oder Trends, sondern wirklich in die Bibel schauen und sagen, was sagt denn Jesus dazu? Und wenn ich die Bibel lese, sie dann wirklich mit dieser Jesusbrille zu lesen und sagen, okay, wie verstehe ich zum Beispiel diesen Text, wenn ich die Jesusbrille aufhabe? Jesus sagt zu uns, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir Jesus anschauen, verstehen wir das Wirken Gottes, dann bewerten wir manche Sachen auch anders, als wenn wir sie distanziert lesen. Aber wir wollen uns auf Jesus ausrichten. Und da wollen wir wirklich diesem Raum geben. Es heißt in der Vineyard Kingdom Theology, also die Theologie des Reiches Gottes. Und da geht es, wie gesagt, nicht darum, da haben wir ja schon in den letzten Wochen darüber gesprochen, gar nicht so sehr darum zu sagen, wir pflanzen hier irgendwie so eine Flagge ein und sagen, das ist jetzt hier übrigens Reich Gottes, da nicht, aber hier, sondern es ist dieses tiefe, tiefe, tiefe Bewusstsein von, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Und es ist dieses tiefe Verlangen danach, dass wir Jesus besser kennenlernen und dass dieses bessere Kennenlernen dann dazu führt, dass wir es auch glauben und leben. Und dass es nicht einfach nur zu einem guten Wissen gehört. Ich kann über Jesus so irre, irre, irre viel wissen. Wenn es aber in meinem Leben nicht transformiert wird, dann bleibt es halt zwischen meinen Ohren hängen. Dann ist es in meinem Kopf. Aber wenn es nicht durch mein Herz fließt, durch meine Hände fließt, durch meinen Mund fließt, durch meine Taten fließt, dann ist es halt irgendwie auch ein bisschen für die Katz. Weil zwischen meinem Kopf nützt es nur mir was. Und so geht es wirklich darum, dieser leere Raum im Leben zu schaffen. Und da ist die Frage, Leere und ich, was prägt gerade meine Überzeugungen? Ist es Gottes Wort oder vielleicht der Zeitgeist? Oder, ich hätte da noch andere Sachen für, oder sind es meine Gefühle? Oder. Genau, also was nimmt da gerade Raum in mir ein? Und da braucht's übrigens auch wiederum die Gemeinschaft, weil manchmal nehmen Sachen Raum in mir ein, die ich erst im Kontakt zu anderen merke, holla, könnte ich da vielleicht auf einem Holzweg sein? Das klingt so ein bisschen hohl unter mir. Der dritte Punkt, den Lukas anspricht, ist der Punkt Gebet. Und Gebet steht da ganz bewusst neben Lehre und Gemeinschaft. Also Gebet ist nicht einfach nur irgendwie so ein Anhängsel unter, ja, kann man mal machen, kann nicht schaden, sondern Lukas zählt es auf, er gibt der Gemeinschaft viel Raum, er gibt der Lehre Raum und sie kommen im Gebet zusammen. Sie verharren im Gebet. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Zeit, die die Menschen mit Gott verbracht haben. Ganz viel Zeit, die die Urchristen miteinander, aber auch mit Jesus verbracht haben. Gebet ist nichts, was einfach nur mal so eben vielleicht, wenn wir jetzt diese 3 Minuten haben, noch mal eben schnell machen sollten. Sondern Lukas und die Bibel versteht Gebet viel mehr als Lebensader. Es ist viel mehr als einfach nur, lieber Heiland, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komme. Oder, übrigens, ich könnte auch noch Folgendes gebrauchen, lieber Gott. Gebet, Lukas schreibt, die Gemeinde bleibt im Gebet oder wörtlich in den Gebeten gemeinsam, regelmäßig und erwartungsvoll. Und ich möchte erstmal dieses gemeinsam hervorheben. Es hat eine unfassbare Kraft, wenn wir gemeinsam beten. Jesus beteuert, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und es ist immer gut, wenn wir alleine beten. Es ist immer gut, dass wir Zwiesprache mit Jesus führen. An der Stelle, everybody gets to play. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung von uns. Gebet ist keine Spezialdisziplin. Gebet ist nichts, was wir an Tobi outsourcen können. Gebet ist nichts, wo wir sagen können, lieber Tobi Kaiser, kannst du mal für uns beten? Sondern Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet ist, mit Jesus zusammen zu sein und ist Teil unserer Kultur. Und deshalb, wenn die Gemeinde im Gebet bleibt, gemeinsam, dann hat das eine unglaubliche Auswirkung, dann hat das eine unglaubliche Dynamik. Denn stell dir vor, wenn du alleine mit dir unterwegs bist, so ganz allein bist du ja nicht, weil Christus in dir, ne? Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist super. Aber Jesus sagt, wo 2 oder 3? Das heißt, da kommen schon mal richtig viele Christusse zusammen. Was ist denn das für eine Power, die sich da potenziert? Und wo ich alleine bin und manchmal das Gefühl habe, mein Gebet fällt irgendwie so auf den Boden, komme ich mit anderen zusammen und da wird mein Glaube gestärkt. Da wird meine Perspektive geweitet. Da wird meine Seele mit aufgefangen. Da wird mein Horizont ausgeweitet. Da sehe ich manchmal überhaupt erst, dass es weitergeht. Warum? Weil Jesus da persönlich erscheint. Jesus erscheint persönlich, wenn wir zusammenkommen. Er ist hier, mitten unter uns. Und dem wollen wir gemeinsam Raum geben. Dem wollen wir regelmäßig Raum geben und dem wollen wir erwartungsvoll Raum geben. Wir haben gerade eben im Vorgebet gesagt, hey, lasst uns doch, wenn wir jetzt hier im Vorgebet sind, wirklich so beten, als würden wir Jesus eine Honigdusche verpassen wollen. Wenn wir Jesus anbeten wollen, ich erkläre das gleich, ich sehe, du guckst so, hä? Wenn wir Jesus anbeten wollen, wie schnell sind wir im Gebet in unserer Wunschliste drin? Ich formuliere es anders. Wie schnell bin ich im Gebet in der Wunschliste drin? Wie schnell sage ich danke, lieber Gott, aber mach, tu, bring, schenk. Und Anbetung, Gebet, Anbetung, Hingabe zu Gott ist ja noch so viel mehr. Das füllt dann irgendwann mal eine andere Predigt. Aber lasst uns doch wirklich vorstellen, Jesus ist da. Das haben wir vorhin gemacht. Eine Honigdusche ist, wenn du jemanden in die Mitte setzt und alle sagen gute Dinge über diese Person. Alle sagen richtig gute Dinge über diese Person. Und vorhin haben wir das im Vorgebet gemacht. Wir haben Jesus wirklich in die Mitte gestellt und gesagt, wir sagen ihm jetzt Danke. Und das hat eine Dynamik reingebracht, oder? Und warum? Weil wir auch zusammen waren. Und genau, nächste Chance, 4. August. Da ist nämlich wieder OMG, oh my God, gemeinsames Gebet. Und ich finde, das ist echt so eine starke Zeit immer. Ich kann euch dazu nur ermutigen. Und so ist die Frage, Gebet und ich, ist Gebet bei mir Reaktion auf Krisen oder ist es eine tägliche Grundhaltung? Und wisst ihr, ich merke immer wieder, ich rutsche immer wieder in dieses Ding hinein von Gebet ist eine Reaktion auf Krisen. Und als ich denke, Mann, nee, so möchte ich eigentlich mein Leben nicht leben. Ich rufe meinen Mann ja auch nicht nur an, wenn ich in der Krise bin.
Auch.
Aber nicht ausschließlich. Und Gott wünscht sich diese Gemeinschaft mit uns auch. Dass wir nicht nur anrufen, wenn wir irgendwie einen Wunschzettel haben, wenn wir eine Krise haben, wenn wir ihn so dringend brauchen, sondern dass wir mit ihm unser Leben teilen. Und dass wir zusammen mit ihm im Austausch sind. Gebet ist auch nicht nur reden, Gebet ist auch hinhören. Gebet ist auch mal still sein. Gebet ist so viel mehr. Der vierte Punkt, die vierte Säule, weil auf dreien kann was stehen, aber die vierte Ecke hängt vielleicht. Die vierte Säule, die wir in dieser Bibelstelle finden, ist die Mission, Verse 43 und 47. Zeichen und Wunder geschehen unter den Urchristen. Und sie geschehen mitten in ihrem Alltag. Sie geschehen mitten, wenn sie zusammenkommen in dieser Gemeinschaft. Und sie geschehen nicht als Show, sondern sie geschehen als Konsequenz. Was ist eine Konsequenz? Eine Konsequenz ist nicht, wenn du nicht lieb bist, dann schalle ich dir eine. Das ist keine Konsequenz, das ist eine Drohung. Eine Konsequenz ist zum Beispiel, wenn ich rausgehe und es ist bitterkalt, ich bin aber nur im Bikini, dass mir kalt wird. Es ist eine natürliche Folge. Und so ist, dass die Zeichen und Wunder, die die Urchristen miteinander erlebt haben, sie sind eine natürliche Folge ihres Lebensstils. Sie sind eine natürliche Folge ihrer Haltung. Sie sind eine natürliche Folge ihrer Hingabe zu Gott, ihrer Hingabe zueinander und ihrer Öffnung nach außen. Da haben wir es wieder. In, up and out. Nein, ab. Hingabe zu Gott, ab. Hingabe zueinander, in. Und ihre Öffnung nach außen, ins Out. Es ist eine natürliche Konsequenz ihres Lebensstils, dass sie diese Wunder erleben. Sie strecken sich danach aus, Jesus kennenzulernen. Sie strecken sich danach aus, Jesus zu leben. Sie strecken sich danach aus, miteinander unterwegs zu sein. Sie strecken sich danach aus, dass die Herrlichkeit Gottes hereinbricht. Und darum erleben sie das. Es ist eine natürliche Konsequenz. Es ist Frucht. Frucht, die wir bringen, ist eine Konsequenz aus unserem Leben mit dem Heiligen Geist. Es ist nichts, was wir produzieren, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist uns schenkt. Was wir erleben dürfen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ihr Wachstum ist die Folge gelebter Kultur. Dass sie weiter wachsen, dass sie sich weiterentwickeln, ist nicht etwas, was sie geleistet hätten, sondern Lukas schreibt, der Herr fügte täglich hinzu. Vers 47. Gott setzt da was frei. Nicht ihre Strukturen, nicht ihre Strategien, nicht ihr Marketing, sondern Gott ist es, der was tut. Und es geschieht, weil sie miteinander unterwegs sind. Sie haben Gunst beim ganzen Volk. Warum? Sie sind Attraktivität durch ihre Echtheit. Sie sind attraktiv dadurch, dass sie miteinander unterwegs sind, dass sie leben, wie sie leben und es sichtbar gemacht haben. Dass sie miteinander unterwegs sind, hat eine Attraktivität, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und ich bringe da gerne nochmal das Beispiel aus Antiochia in der Antike. Antiochia in der Antike war, was man heute als Slum bezeichnen würde. Unfassbar viele Menschen, die eng zusammengepfercht auf engstem Raum lebten. 1% davon steinreich, der Rest gehörte denen, bestand irgendwie in irgendeiner Abhängigkeit zu den Leuten. Ein Ungleichgewicht an sozialem Miteinander, sondersgleichen. Das war nicht besonders schön. Und trotzdem wissen wir aus Schriften, die nicht von Christen sind, sondern aus historischen Schriften, dass die Christen einen massiven Unterschied gemacht haben. Warum? Weil man sehen konnte, dass A, sie niemanden haben hängen lassen. Es gab keine Hierarchien, es gab keine Ungerechtigkeit, es gab kein Schade für dich, ich denke an dich und ich bete für dich, sondern nein, wir tragen dich mit. Das hat praktische Auswirkungen gehabt in die Umgebung, dass es diese Gemeinde gab. Und das hat weitere Leute angezogen, weil sie sich gedacht haben, Moment mal, was ist das denn? Das kenne ich so nicht. Es hat Gunst beim ganzen Volk, das klingt doch für uns utopisch. Das klingt total abwegig. Das ist etwas, was Gott geschenkt hat, als Konsequenz, als Frucht auf ihre Nachfolge, auf ihr Miteinander. Als Konsequenz darauf, wie sie ihr Leben miteinander gestaltet haben. Und so ist die Frage, Mission und ich, ist mein Glaube nach außen sichtbar? Im Reden und im Leben? Bin ich mir dessen bewusst, dass ich Gesandte an Christi Stadt bin? Und so möchte ich nochmal zusammenführen. Wenn wir jetzt an das Wort Kirche denken, dann hoffe ich, dass wir in Zukunft ein bisschen andere Assoziationen mit dem Wort haben. Dass wir gar nicht so sehr an Räume denken, an bunte Gläser, an ein Gebäude, sondern dass wir beim Wort Kirche an eine Bewegung, an Dynamik, an Gemeinschaft denken. Und wir wollen auch daran denken, dass diese vier Elemente, die Lukas hier in der Apostelgeschichte beschreibt, dass sie nicht einfach nur isoliert nebeneinander stehen, sondern das sind vier Elemente, die was gemeinsam tragen und die zueinander gehören. Gemeinschaft ohne Lehre wird beliebig. Wir könnten auch ein guter Tennisclub sein. Funktioniert nicht, weil keiner, also außer Tobi, spielen vielleicht wenig Leute hier gerne Tennis. Die Räume sind auch gar nicht so geeignet. Wir könnten so ein Römmi-Cup-Club werden. Gemeinschaft ohne Lehre wird beliebig. Dann sind wir halt alles Mögliche, aber keine Kirche. Lehre ohne Gebet wird kalt. Dann ist es nämlich das, was zwischen den Ohren steckt. Es ist aber keine Herzensbeziehung. Da ist die Leidenschaft nicht dabei. Das Reden Gottes, das Hinhören, was der Heilige Geist bewegen möchte. Das ist das, wo die Dynamik ins Spiel kommt. Gebet ohne Mission wird selbstbezogen. Ohne zu wissen, dass ich Gesandte bin an Christi Stadt, da kreise ich nur um mich, da bin ich egozentrisch. Und Mission ohne Gemeinschaft brennt aus. Und so gehört das alles zusammen. Das Fazit ist, dass ich mir nicht die Frage stellen möchte, haben wir ein Programm für Nachfolge? Ich sage nicht, dass ein Programm schlecht ist. Programme sind auch schon mal gut. Sondern vielmehr sind wir eine Kultur der Nachfolge. Leben wir als probiotische Kultur miteinander. Eine Bewegung lebt von Beziehung und Sendung. Das ist das, was es lebendig hält, was es leidenschaftlich hält, was es Feuer hält. Nicht so sehr die Struktur um der Struktur willen. Strukturen sind wichtig. Ich liebe Strukturen, ich finde sie super, aber sie dürfen nicht die Kultur ersticken. Und so haben wir in der Vineyard einen Leitsatz, der lautet, erst kommt das Leben, dann die Struktur. Die Frage ist aber, ist da Leben? Ist da die Kultur? Ist da Probiotik? Leben wir das wirklich? Haben wir und wie gesagt, die Frage ist nicht so sehr, haben wir ein Programm für Nachfolge? Es gibt viele gute Programme, die sind leicht installiert. Aber wenn wir das als theoretisches Wissen umsetzen wollen, dann verpufft es ganz schnell. Und so möchte ich jetzt nochmal zusammenfassen, die Kernaussage der Predigt heute. Falls ihr bisher nicht so ganz dabei wart, ich fasse es jetzt zusammen in zwei Punkten. Einmal, Nachfolge ist kein Programm. Nachfolge ist nichts, was du irgendwie in drei Sätzen in einem Seminar lernen kannst, sondern Nachfolge ist eine Kultur, die wir gemeinsam schaffen. Eine Kultur getragen von Gemeinschaft, eine Kultur getragen von Lehre, eine Kultur getragen von Gebet und eine Kultur getragen von Mission. Diese vier Säulen zusammen befähigen uns dazu, gemeinsam Nachfolge zu leben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die erste Gemeinde, sie war keine Institution, sondern sie war eine Bewegung. Da war Feuer, da war Lebendigkeit, sie war wachsend, sie war nach außen gerichtet, sie war von Leidenschaft des Heiligen Geistes erfüllt. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gemeinschaft, uns vom Heiligen Geist füllen zu lassen, uns von seiner Leidenschaft erfüllen zu lassen, gemeinsam hinzuschauen, miteinander unterwegs zu sein und zu wissen, es geht nicht so sehr darum, was wir tun, sondern vielmehr darum, wer wir sind und wer wir miteinander sind. Ich bin noch nicht ganz fertig. Danke, Jesus. Das Spannende, finde ich, ist, Gott ist konsequent in dem Ganzen. Als ich mich darauf vorbereitet habe heute, habe ich gedacht, ach krass, es ist ja auch noch Abendmahl. Wir sehen diese vier Säulen aber auch im Abendmahl. Wir sehen sie, dass Jesus sie lebt. Lukas führt hier ja nur etwas weiter fort, was Gott institutionalisiert hat oder was Gott eingesetzt hat. Ich bin tief davon überzeugt, dass Gemeinde, Kirche direkt aus dem Herzen Gottes entspricht. Er bezeichnet die Gemeinde als seine Braut. So kostbar ist sie ihm, so kostbar sind wir ihm. Liebe Männer, ihr seid Braut Christi. Ist das nicht wunderbar? Liebe Töchter, liebe Frauen, wir sind Erben an Christi Stadt. Wir sind Söhne. Wir sind erbberechtigt. Gott schafft da Gerechtigkeit. Gott schafft da Gleichheit. Gott schenkt die Gemeinschaft auch als Hoffnungsanker in diese Welt hinein. Und das setzt Christus in uns frei. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich festgestellt, es ist Abendmahl, aber da sehen wir das auch. Da sehen wir, Jesus sitzt in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern zusammen. Er kam nicht alleine als Gesandter, sondern was macht er in dem Moment, wo er seinen Dienst beginnt? Er schafft Gemeinschaft. Er hängt am Kreuz. Er schafft noch am Kreuz Gemeinschaft, indem er sagt, siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Gemeinschaft entspringt aus dem Herzen Gottes. Das lesen wir in Genesis, direkt am Anfang der Bibel und wir lesen es in der Offenbarung. Gott ist ein Wesen der Gemeinschaft. Das heißt, selbst wenn ich der introvertierteste Mensch auf Erden bin, kann ich Gemeinschaft nicht wegradieren, bloß weil sie mir unangenehm ist. Denn sie entspringt aus dem Herzen Gottes. Und das zeigt sich im Abendmahl. Dass Jesus sagt, so oft ihr dies tut, tut dies zu meinem Gedenken. Da ist Gemeinschaft, da ist Dynamik. Das Gebet zeigt sich. Jesus sitzt mit den Jüngern da, er betet. Er segnet den Kelch, er betet über dem Brot und bricht es dann mit ihnen. Wir haben die Gemeinschaft, wir haben das Gebet, wir haben das Gesandtsein und wir haben die Lehre, weil er ihnen erklärt, was er da tut. Er ist in Gemeinschaft mit ihnen, er erklärt ihnen, was er tut, er lehrt sie, er betet mit ihnen und er sendet sie aus. Wir finden es da wieder. Das heißt, es ist nicht einfach irgendeine Empfindung, die wir uns als Predigteam gut ausgedacht haben, sondern wir entdecken, Gott schenkt uns Schlüssel zu erkennen, wie wir miteinander unterwegs sein können. Diese Gedanken, die Gott hat, er schenkt uns die Möglichkeiten dazu, sie zu leben. Und wenn Gott die Idee hat, Kirche ist eine super Idee für diese Welt, dann schenkt er uns die Schlüssel und die Möglichkeiten dazu, es zu leben. Ist das nicht gigantisch? Ich möchte, bevor wir ins Abendmahl gehen, noch ein paar Fragen für euch mit nach Hause geben. Ich habe hier so Zettel vorbereitet. Nehmt euch gerne einen Zettel mit. Das sind so Fragen, die ihr zu Hause bewegen könnt, mit denen es weitergehen könnte. Weil wir uns wünschen, dass es jetzt hier nicht einfach nur eine Predigt ist, die vielleicht gut klingt, die irgendwie ein bisschen in uns einen Hype auslöst, sondern ich glaube zutiefst, Gemeinde ist eine Idee Gottes. Und ja, ich habe durch Gemeinde Schmerz erlebt. Du vielleicht auch. Vielleicht sitzt du hier schon und denkst dir, nee, Gemeinde hat mir schon echt wehgetan. Hey, habe ich schon erlebt. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass Gemeinde eine Idee Gottes ist. Auch da wieder, wir lesen im Neuen Testament, wie Christen miteinander Stress gekriegt haben. Wir verletzen einander. Jesus lehrt uns zu beten, vergib uns, wie auch wir vergeben. Wir sind immer beides, wir sind die Opfer und die Täter. Und dennoch glaube ich, Gemeinde ist eine gute Idee Gottes. Und Gemeinde ist nicht nur ein Geschenk an die Welt irgendwie da draußen, sondern Gemeinde ist ein Geschenk für dich und für mich. Wir sind einander geschenkt, nehmen wir das ernst, bei all den Herausforderungen. Und wir sind ein Geschenk, nehmen wir das ernst, bei allen Herausforderungen. Jesus wusste, was es ihn kosten wird, sich zu verschenken. Und er ist trotzdem bereit gewesen, diesen Weg zu gehen. Er wusste, wie viel es ihn kosten wird, und dennoch war er bereit, uns vorzumachen, wie Hingabe geht. Und wenn wir das miteinander jetzt feiern im Abendmahl, dann lasst uns das mit dem Bewusstsein tun, dass wir in Gemeinschaft leben, in Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater, die uns durch Christus geschenkt ist, in Gemeinschaft mit Jesus, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der in uns wirkt, aber auch in Gemeinschaft miteinander. Als gesandte Boten an Christi statt.